herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hörspiele, den Podcast der Bregenzer Festspiele. Mein Name ist Florian Amort, ich bin der Dramaturg der Festspiele und in dieser Folge beschäftigen wir uns gleich mit zwei Opern, die im diesjährigen Festspielsommer zur Aufführung gelangen. Giacomo Puccinis Madama Butterfly und als Uraufführung die Oper Die Judith von Shimoda des argentinischen Komponisten Fabian Panisello. Beide Opern spielen in Japan, in beiden steht eine Geisha im Zentrum und in beiden Opern geht es um das ungleiche Aufeinandertreffen von Ost und West. Dieses Mal mit dabei die Musikwissenschaftlerin und Japanologin Ingrid Fritsch, der Literaturwissenschaftler Jan Knopf und der Musikwissenschaftler Richard Erkens. Die einzelnen Teile dieses Podcasts können Sie übrigens auch individuell via Kapitelmarken ansteuern. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Der historische Hintergrund der zwei Geschichten um das Schicksal der beiden japanischen Frauen, der Okichi aus Shimoda und der Chocho-san aus Nagasaki, bildet die erzwungene Öffnung Japans in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die US-amerikanische Regierung. Meine Kollegin Alena Paradacha aus der Dramaturgieabteilung weiß darüber mehr.
14. Juli 1853. In der Bucht von Edo tauchen schwarze, bedrohliche Schiffe auf. An Bord der Kapitän Commodore Matthew Perry. Der US-Amerikaner fordert Japans Öffnung. Die Besatzer wollen das, was alle Westmächte versuchen: ihre Handelsgebiete vergrößern und dabei vielleicht die eine oder andere Kolonie gewinnen. Japan wurde über 200 Jahre lang, von 1639 bis 1853, von den Tokugawa regiert. Diese Dynastie stellte den Shogun, was in etwa großer General bedeutet. Der Shogun herrschte über ein Land, das aus verschiedenen Fürstentümern bestand. Diese einzelnen Herrscher besaßen Einfluss in ihrem Gebiet, waren jedoch der Befehlsgewalt des Shogun unterworfen. Viele der heute populären traditionellen Elemente Japans entwickelten sich in dieser Zeit, wie beispielsweise die Kunst der Geisha, Holzschnitte oder das Kabuki-Theater. In diese abgeschottete, aber in sich gut organisierte Welt brach das US-amerikanische Militär rücksichtslos ein. Erstmals durch einen drohenden Brief mit einem Ultimatum, ein Jahr später mit einer großen Flotte schwarzer Schiffe. Die Samurai mit ihren Schwertern hatten gegen die Feuerwaffen der US-Amerikaner keine Chance. Der Shogun wurde in Folge abgesetzt und der de facto machtlose japanische Kaiser wieder eingesetzt. In der Folge entstanden für Japan unvorteilhafte Verträge. In der Bevölkerung der Inselkette brodelte angesichts einer Hyperinflation der Hass gegen die Fremden und die Wut auf die Schwäche der eigenen Regierung. Immer wieder kam es zu Attentaten auf AusländerInnen, gepaart mit dem Wunsch, nicht als unterlegene Macht zu gelten. In dieser Zeit spielte sich sowohl das Schicksal von Okichi als auch jenes von Chocho-san ab.
Die Geschichte um Dōjin Okichi, die 1857 zur Rettung ihrer Heimatstadt Shimoda dem ersten US-amerikanischen Konsul Townsend Harris zu Diensten war, ist im deutschsprachigen Raum eher unbekannt. In Japan hingegen nimmt sie den Rang einer Nationallegende ein. Und über die historischen Grundlagen und die Rezeption dieser Legende in den Künsten, darüber spreche ich nun mit der Japanologin und Musikwissenschaftlerin Professor Dr. Ingrid Fritsch von der Universität zu Köln. Schönen guten Tag, Frau Fritsch.
Guten Tag, Herr Amort.
Sortieren wir am Beginn unseres Gesprächs erst einmal die historischen Fakten. Was wissen wir denn überhaupt über die historische Okichi?
Also tatsächlich weiß man über die historische Person der Okichi sehr wenig. Ihre Lebensdaten waren 1841 bis 1890. Und man weiß, dass ihr Vater, also sie kam aus Shimoda, ihr Vater war ein Schiffsbauer, der früh gestorben ist und die Familie war wohl ziemlich arm. Und sie hat dann schon in jungen Jahren als Barmädchen gearbeitet. Also ich möchte festhalten, sie war keine ausgebildete Geisha, sondern die war eben ein Barmädchen. Und als dann, das ist also tatsächlich historischer Fakt, als der amerikanische Konsul Townsend Harris 1856 nach Shimoda kam, um eben in diesem Konsulat, dem ersten amerikanischen Konsulat in Shimoda, über Amerika und Japan Verträge abzuschließen und zu verhandeln. Da haben diese beiden Männer sich dann eben zwei japanische Mädchen bestellt und haben aber das also verbrämt und es hieß, sie hätten gerne 2 Krankenpflegerinnen, damit sie dort mit dem Leben eben besser zurechtkämen, zur Unterhaltung und zur Pflege. Und da das natürlich sehr wichtig war, den Herrn Townsend Harris, den Konsul bei Laune zu halten für die Verträge, hat dann der Magistrat in Shimoda beschlossen, die beiden Mädchen zu schicken. Und die eine war eben die 17-jährige Okichi, die eigentlich auch nicht zu ihm gehen wollte, aber dann eben da von dem Magistrat mehr oder weniger gezwungen wurde, dahin zu gehen, weil man ihr gesagt hat, das ist sehr wichtig. Aber sie blieb nur ein paar Tage. Das ist sicher, dass sie nicht sehr lange dort war, weil Townsend, der Konsul, sie zurückgeschickt hat, weil sie angeblich einen Furunkel hatte. Und als das dann ausgeheilt war, wollte er sie nachher aber auch nicht haben. Und man weiß, dass er später, der war dann auch noch in Tokio, dass er 2 andere Beziehungen oder Verhältnisse hatte. Und Okichi, das ist verbirgt, war ja nur ganz kurz bei ihm gewesen und die hat eine Abfindung erhalten, das ist verbirgt. Und hat dann ihren Jugendfreund geheiratet. Die Ehe ging aber nicht gut, ging auseinander. Und sie hat dann in Shimoda als Friseurin gearbeitet und später wohl ein Bordell eröffnet und ist dem Alkohol verfallen und ist dann unter ungeklärten Umständen ertrunken im Fluss aufgefunden worden. Und es ist wohl auch verbürgt, dass sie von ihren Landsleuten eher verspottet wurde.
Sie haben erwähnt, Okichi war keine professionelle Geisha. Was ist denn historisch betrachtet überhaupt eine professionelle Geisha?
Also der Name des Wortes Geisha kommt von Ge, was Kunst heißt, und Sha, das ist die Person. Und früher, ganz, ganz früher, also Anfang des 17. Jahrhunderts, wurde dieser Beruf nämlich von Männern ausgeübt oder von jungen Männern ausgeübt und dann eben von Frauen übernommen. Und das heißt eigentlich nur, man könnte sagen, es sind Unterhalterinnen im besten Sinne. Früher übrigens sind die schon mit 6 Jahren in die Ausbildung gekommen, später dann erst und heute ab 16. Und man musste lernen als Geisha, abgesehen davon, dass man lernen musste, sich in jeder Situation exquisit zu benehmen, musste man Instrumente lernen. Also jede Geisha kann Shamisen spielen, das ist diese Langhalslaute, dann die Trommel spielen, sie muss tanzen können und sie muss gut singen können. Sie muss Grundzüge der Teezeremonie zum Beispiel beherrschen. Also es ist eine sehr, sehr kultivierte Dame. Und Geisha ist eigentlich nicht gleichzusetzen mit Prostituierte, dafür gibt es auch andere Worte im Japanischen, wie Oedan zum Beispiel. Also eigentlich hat man das sehr genau unterschieden und klar, also möglicherweise gab es dann da auch andere Beziehungen, aber das Sexuelle steht und Erotische steht keinesfalls im Vordergrund.
Sie haben 2013 einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Der Barbar und die Geisha oder wie Dongjin Okichi Japan retten sollte. Und darin beschreiben sie, dass erst durch den Heimatforscher Muramatsu Shinsui Okichi zu einer tragischen Heldin und ihre Geschichte schließlich im weiteren Verlauf zu einer Nationallegende Japans wurde. Wie ist ihm das gelungen?
Also dieser Muramatsu war ein Heimatforscher und Arzt und er ist erst 5 Jahre nach dem Tod von Okichi nach Shimoda gekommen und hat dort wohl eben diese Erzählungen gehört über diese junge Frau und er hat dann das Ganze zu einer tragischen Geschichte einer jungen Frau aufgebauscht, die sich gezwungenermaßen zum Wohl ihres Landes den Begierden eines westlichen weißen Mannes opfert, aber nur Unverständnis und Spott erntet. Bei ihm sind 2 Elemente hinzugekommen, nämlich einmal ist für ihn Okichi eine kultivierte Geisha. Das heißt, er hat sie rangmäßig, statusmäßig wesentlich erhöht, als sie eigentlich war. Und die andere Sache ist, dass sie ihn tatsächlich liebt. Sie hat sich in ihn verliebt und dass sie für ihn sorgt. Und auch der Konsul mag sie und der Konsul ist auch zufrieden, sodass dann eben auch die Verträge gut abgewickelt werden können. Und dann kehrt aber der Konsul 1862 nach Amerika zurück und lässt die trauernde Okichi, die nun sehr traurig ist, dass er nicht mehr da ist, gnadenlos zurück. Und ihre Landsleute verspotten sie weil sie sich mit einem Ausländer eingelassen hat und dann, um ihr Leben noch irgendwie auf die Reihe zu kriegen, versucht sie das und nimmt sich aber dann am Ende verzweifelt das Leben. Das heißt, dieser Aspekt des Selbstmords, der ist erst bei Muramatsu eingeführt und auch dann später in anderen Versionen.
Bei den Vorbereitungen für diesen Podcast und auch für unsere Uraufführung habe ich mir öfters die Frage gestellt, was denn die Motivation gewesen sein könnte, die Geschichte der Okichi in diese Richtung auszugestalten.
Also ein anderer Aspekt, den ich gerade noch nicht erwähnt habe, ist diese Liebesfähigkeit, die er betont damit. Okichi hat sich eben in ihn verliebt. Und dieses Thema der Liebesfähigkeit der japanischen Frau war zu der Zeit, also schon Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, war das ein ganz, ganz großes Thema. Liebesfähigkeit galt sozusagen als Gradmesser für die Zivilisiertheit eines Landes überhaupt. Es wurde in westlichen und auch nachher infolgedessen auch in japanischen Schriften sehr viel diskutiert. Und Prostitution war eben vorher auch nicht verboten. Und dann nach der Öffnung zum Westen hin hat man eben festgestellt, dass das Japan eigentlich mit seiner Prostitution gar nicht so gut ankam. Man muss auch bedenken, man hat ja in Japan auch später noch lange immer arrangierte Heiraten gehabt und nicht dieses Phänomen, was bei uns ja auch nicht immer war, der sogenannten Liebesheirat. Und in der ganzen Literatur schon vorher bei dem Butterfly-Stoff oder zum Beispiel bei Pierre Loti, er hat den Roman geschrieben, Madame Chrysanthème, da ist es noch so dargestellt, es gab tatsächlich diese Institution der Ehe auf Zeit, westliche Männer hauptsächlich sind nach Japan gefahren und man konnte sich dann so eine nette kleine Japanerin nehmen als Ehe auf Zeit. Er hat das auch gemacht, Pierre Loti, aber er beschreibt das eben als eine, ich würde sagen, emotionsfreie Geschäftsbeziehung, die ja eigentlich ist seine Madame Chrysanthème eher kalt und berechnend. Dann gab es Gegendarstellungen, zum Beispiel in dieser Oper Madame Chrysanthème von André Messager, mit der Botschaft, auch japanische Frauen können lieben. Und dieses Thema ist ein ganz wichtiges Thema eigentlich gewesen. Auch zum Beispiel deutsche Schriftstellerinnen um diese Zeit, die Romane verfasst haben und sich selber immer ein bisschen emanzipiert und glücklicher dargestellt haben als ihre armen japanischen weiblichen Kolleginnen zum Beispiel.
Sie haben den Butterfly-Stoff schon erwähnt und tatsächlich gibt es ja auch deutliche Parallelen zu der Geschichte der Okichi. Ist es nicht mehr oder weniger derselbe Stoff, der nur zwei unterschiedliche Ausformungen erfuhr?
Also ich meine, rein inhaltlich gibt es natürlich eine Gemeinsamkeit, weil es ist immer so, dass es der ältere westliche weise Mann, der sich mit einer japanischen Frau einlässt, aber ich bin sehr sicher, dass die Madame Butterfly nicht von der Okichi-Legende irgendwie beeinflusst wurde, sondern das ist völlig aus einem anderen Grund entstanden, dieser Madame Butterfly. Das führt jetzt zu weit weg. Aber Muramatsu hat möglicherweise den Stoff gekannt, denn die Madame Butterfly wurde ja schon 1912 aufgeführt, in Teilen dann 1921 wurde sie vollständig in Japan aufgeführt von einer russischen Truppe. Und es gab auch eine ganz berühmte Sängerin, die hatte in Tokio Gesang studiert, westlichen Gesang, und dann 1915 schon ihr Debüt mit der Madame Butterfly in London gegeben. Und jahrzehntelang war sie dann der Prototyp der Madame Butterfly und war sehr bekannt. Also ich denke, dass Muramatsu, wenn er die Oper nicht kannte, aber ganz sicher mit der Thematik vertraut war. Es gibt einen gravierenden Unterschied übrigens bei der Madame Butterfly von Puccini und auch in diesem ganzen Handlungsstrang wird ja der Townsend Harris als Prototyp quasi klischeehaft eines Amerikaners dargestellt, der auch ganz klischeehaft nun da mit seinem japanischen Püppchen sich irgendwie amüsiert und sie dann sitzen lässt. So wird es bei Muramatsu ja nicht dargestellt. Da wird eigentlich auch der Townsend, der Konsul, wird nicht lächerlich gemacht, während eben bei Puccini ist es eigentlich eher so. In jedem Fall ist wichtig, sie haben ja dann beide diese Opferrolle und bei Okichi wird diese Opferrolle eben dann auch immer stärker hervorgehoben, auch in späteren Versionen.
Basierend auf der Legende um Dōjin Okichi von Shimoda entstanden bis heute zahlreiche literarische, theatrale, filmische und musikalische Werke, vor allem auch in Japan. Besonders spannend finde ich eine japanische Oper aus dem Jahr 1940, genau in dem Jahr eben, als Bertolt Brecht den Stoff kennenlernte. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben?
Also wie gesagt, es gab schon zwischen 1930 und 1938 alleine 6 Okichi-Filme. Das erste war sogar noch ein Stummfilm. Es gab Schlager, die heute noch gesungen werden. Und dann hat der sehr bekannte Komponist Yamada Kosaku, der hat diese Oper geschrieben, Kudofune, das heißt die schwarzen Schiffe, wo der Okichi-Stoff verwendet wird. Aber er hat ihn inhaltlich schon etwas abgeändert. Der Amerikaner kommt da eigentlich, also es ist ein harmonischeres Verhältnis. Es würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen kompliziert, den Inhalt zu erklären, weil es geht dann auch um eine Spionagegeschichte und so weiter. Aber ich glaube, damals 1940 war ja das Verhältnis Amerika und Japan noch nicht ganz so schlecht. Die Butterfly-Aufführungen wurden ja später dann auch verboten. Ausländische Musik überhaupt hat verboten. Aber Yamada Kosaku stellt die Okichi nicht so stark als Opfer dar. Und übrigens ist auch bei ihm das Verhältnis des Konsuls zur Okichi auf einer ganz platonischen Ebene. Während bei Brecht greift ja zurück auf einen Roman, der von Yamato Yuzo verfasst wurde. Und Brecht hat dann das noch mehr herausgearbeitet, schon allein in dem Titel, die Judith von Shimoda. Also man denkt an die Judith aus dem Alten Testament, die dann eben die Opferrolle übernimmt und innehat. Das ist ein großer Unterschied, das ist bei Yamada Kosaku nicht.
Sagte Japanologin und Musikwissenschaftlerin Ingrid Fritsch. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gut, vielen Dank.
Dass der Ort Shimoda die Legende der Okichi heute auch touristisch vermarktet und sogar von ihr in gewisser Weise auch lebt, belegt unter anderem ein Okichi-Museum sowie ihr angebliches Grabmal in der Nähe des Hofuku-Tempels in Shimoda. Der argentinische Komponist Fabian Panisello hat den Okichi-Stoff durch eine nachgelassene und erst 2008 in Wien uraufgeführte Schauspieladaption von Bertolt Brecht kennengelernt. Und nun zur Grundlage einer neuen Oper gemacht. Am 17. August 2023 feiert das Stück auf der Werkstattbühne der Bregenzer Festspiele seine Uraufführung. Und über die Entdeckung und Entstehung dieser nachgelassenen Schauspieladaption spreche ich nun mit Professor Dr. Jan Knopf. Er ist Leiter der Arbeitsstelle Bertolt Brecht in Karlsruhe und er ist Herausgeber eines 5-bändigen Brecht-Handbuches und langjähriger Mitherausgeber der großen kommentierten Berliner und Frankfurter Werkausgabe. Schönen guten Tag, Herr Knopf.
Ja, guten Tag.
Herr Knopf, in Ihrer allerersten E-Mail haben Sie mir geschrieben, dass es die Judith von Shimoda ohne Sie nicht geben würde.
Ja, das ist richtig. Also die Sache ist ganz einfach. Es gibt nur wenige Szenen von Brecht zu einem Stück, das seine Gastgeberin, die finnische Gastgeberin 1940, war das im Sommer, übersetzt hatte für eine Adaption im Finnischen. Und diese Adaption, die hat Brecht interessiert. Und er hat nur die Szenen ausgeführt, die ihn interessiert haben. Das heißt, das Stück von Brecht gibt es nicht. Das, was aufgeführt wird, ist eine Fassung eines Germanisten von Hans-Peter Neureuther, der eben Finnisch kann und die Fragmente von Brecht eingefügt hat in das vorhandene Stück von Hellavuoliohi und das ins Deutsche übersetzt hat. Auf diese Art und Weise ist ein Stück entstanden, das, wenn man so will, eine vierfache Bearbeitung ist. Denn das Stück von Hellavuoliohi geht auf ein japanisches Stück zurück, dies wiederum auf ein reales Ereignis. Und das ist übersetzt worden, wiederum von anderen. Namen spielen jetzt keine Rolle. Und Hellavuoliohi fand dieses Stück interessant und hat es dem Brecht, als er dort war, gezeigt. Meine Beteiligung war ganz einfach die. Hans-Peter Neureuther hat, weil ich ja Mitherausgeber der großen Ausgabe war, moniert, dass wir die Szenen, die von Brecht stammten, jetzt endgültig so auseinandergerissen haben, dass mit ihnen überhaupt nichts mehr anzufangen wäre. Und ich habe gesagt, okay, du kannst schreiben, was du willst im Handbuch. Es gibt keine Zensur. Aber wenn du behauptest, das Stück könnte hergestellt werden, dann musst du das machen. Und das hat er auch gemacht. Also insofern war ich da wirklich die treibende Kraft und er hat mich am Arbeitsprozess beteiligt. Aber es ist eine tolle Sache, dass auf diese Art und Weise ein Stück zustande gekommen ist, das es eigentlich so nicht gab.
Brechts Adaption, Sie haben es bereits erwähnt, basiert auf einem japanischen Schauspiel des Schriftstellers Yamamoto Yuzo aus dem Jahr 1929. Es hat den Titel Tragödie einer Frau, die Geschichte der Ausländerin Okichi. Nun war Brecht auf der Flucht vor den Nazis und wird 1940 in seinem finnischen Exil mit diesem Stück konfrontiert. Was hat er denn an diesem japanischen Schauspiel spannend gefunden?
Ja, das Tolle ist, dass Brecht es geschafft hat, was man so unter Parabel benennt, was aber überhaupt eigentlich mit Parabel nichts zu tun hat, Einzelschicksale zu nehmen und an ihnen ganze Völkerschicksale sozusagen aufzuhängen. Denn diese Geschichte dieser Geisha, der japanischen Geisha, nimmt scheinbar den Judith-Mythos auf. Brecht hat es ja eben deshalb auch Judith von Shimoda genannt, obwohl die Sache mit der biblischen Judith und Holofernes nichts zu tun hat. Denn die wird ausgeschickt, den Holofernes zu killen, wohingegen die Geisha in Japan ihre Stadt rettet. Das müssen Sie sich jetzt so vorstellen und insofern war das damals aktuell, ist heute wieder sehr aktuell mit dem Ukraine-Krieg. Die Amerikaner, die ja angeblich überhaupt nichts Kriegerisches im Sinn haben, haben eben Handel geführt. Und sie brauchten neuen Markt in Japan. Also haben sie ihre Kriegsflotte dahingesteckt und haben gesagt, entweder ihr unterschreibt den Handelsvertrag oder wir bombardieren eure Stadt. Und die Geisha hat sich bereit erklärt, dem amerikanischen Kommandanten zu Diensten zu sein, wie man das so schön nennt. Sie rettet die Stadt, weil sie sagt, es ist Wahnsinn, dem übermächtigen Feind die Stadt auszuliefern. Also muss man eine Lösung finden. Und was Brecht daran interessiert hat, war jetzt nicht die sogenannte Heldentat oder die Aufopferung, also nicht die Passion, sondern die Tatsache, dass diejenigen, die sie gerettet haben, hinterher diese Frau kaputt machen. Das heißt, ihr Leben vernichten, weil sie jetzt als Amerikaner Hure, also diese berühmten Moralgesetze, die ja auch heute immer wieder hervorgehoben werden. Ja, wir verteidigen da unsere Werte, koste es so viel Menschenleben wie nur was. Und Brecht hat interessiert, was geschieht eigentlich mit jemandem, der tatsächlich sein sogenanntes Vaterland rettet, wenn er sich mit dem Feind einlässt. Er wird diffamiert, ausgegrenzt, in den Suff getrieben und krepiert am Ende. Das ist das Thema.
Im Vergleich zum japanischen Original von Yamamoto Yuzo hat Brecht seiner Bearbeitung eine Rahmenhandlung hinzugefügt. Wir sehen eine Gesellschaft, die in einem Theater sich das Schauspiel über Okichi anzieht, also eine Theater-auf-dem-Theater-Situation. Wird man dadurch nicht auch in gewisser Weise zum Voyeur? Oder ist das nicht einer dieser typischen brechtschen Verfremdungseffekte?
Ja, es ist interessant, dass Sie das als möglicherweise als Voyeur-Szene sehen. Nein, ganz im Gegenteil. Also Brecht hat, nachdem er wusste, dass die eigentliche, wie soll man sagen, Illusionierung, die Einfühlung ja in das Schicksal von Figuren über die Medien viel besser funktioniert als auf dem Theater, hat er auf die alte Theatermetapher zurückgegriffen. Das heißt, er zeigt das Theater als Theater und in diesem Fall Theater im Theater. Er hat immer gesagt, das Theater hat den Vorteil gegenüber den Medien, weil es eben nicht reproduziert, sondern vor den Augen der Zuschauer produziert, diese Produktion auszustellen. Und die wird in diesem Fall verdoppelt. Es gibt eine Kritik, also der Wiener Aufführung, die deshalb auch sehr schlecht war, weil sie gerade diesen idiotischen Lehrcharakter herausgestellt hat, anstatt den Spielcharakter zu erkennen, dass man als Zuschauer nochmal Zuschauer beobachtet, die wiederum ein Geschehen auf der Bühne beobachten. Und jetzt wird man konfrontiert, einmal mit dem Fall und dann mit den Meinungen darüber. Und das wiederum gibt dem Zuschauer oder den Zuschauerinnen eine neue Qualität, nämlich gleich die Meinung und die Vielfalt der sogenannten Ansichten gleich mit reflektieren, beobachten zu können. Und Theater ist Theater, ja, lebendig zu halten. Das war das, was das eigentliche Theater bei Brecht ausmacht. Die sollen sehen, es sind lebendige Menschen auf der Bühne, die spielen und die tun nicht so, als wenn sie die Figuren wären, die sie spielen, sondern sie zeigen, dass sie sich spielen. Und wiederum, indem nochmal Zuschauer dazugepackt werden, kriegt man auch noch die Meinung darüber. Das heißt, es ist also eine Vielfalt an Angeboten, die natürlich voraussetzt, dass die Theater das auch spielen und nicht vorsagen.
Über Bertolt Brecht und Hella Wohljokis Schauspieladaption Die Judith von Schimuda habe ich gesprochen mit dem Literaturwissenschaftler Jan Knopf. Herzlichen Dank.
Okay, machen Sie es gut.
Die Uraufführung von Fabian Panisellus Die Judith von Schimuda ergänzt aus einer heutigen Perspektive das diesjährige Spiel auf dem See, Giacomo Puccinis Madama Butterfly. Und auch wenn die Motive zum Okichi-Stoff ähnlich sind, so stammt die Geschichte der Cho-Cho-San doch aus einer anderen Stofftradition. Meine Kollegin Lea Fussenecker hat sich die Sache genauer angesehen.
Im Sommer 1885 reist Pierre Loti in die japanische Hafenstadt Nagasaki, um als französischer Marineoffizier zu dienen. Während seines Aufenthalts dokumentiert er all seine Eindrücke und Erlebnisse. Die Reiseberichte erscheinen zuerst in französischen Tageszeitungen und 1887 schließlich als Roman unter dem Titel Madame Chrysanthème. Zentral für die Geschichte ist die Ehe auf Zeit des französischen Marineoffiziers mit der jugendlichen Japanerin Kiku-san, auch genannt Madame Chrysanthème. Der Marineoffizier hatte die Heirat bereits vor seiner Ankunft in Nagasaki geplant. Kiku-san wird ihm von einem Heiratsvermittler zugeführt. Verlässt er sie, wird die Ehe nichtig. Das Arrangement hält schließlich 3 Monate. Mit diesem Roman erzielt Pierre Loti einen internationalen Erfolg. Übersetzungen in diverse Sprachen folgen. Das Buch gilt zudem als literarische Inspirationsquelle für viele nachfolgende Werke. 1893 resultiert daraus die gleichnamige Oper des französischen Komponisten André Messager. Das Motiv Ehe auf Zeit findet sich in vielen literarischen Werken um die Jahrhundertwende. 1898 erscheint eine Erzählung mit dem Titel Madame Butterfly vom US-amerikanischen Rechtsanwalt und Journalisten John Luther Long. Die Geschichte ist der von Kiku-san ähnlich, basiert aber auf Gegebenheiten, die einer Cho-Cho-san widerfahren sind. Auf dieser Erzählung beruht die gleichnamige theatrale Adaption von David Belasco. Er setzt der Geschichte jedoch mit ihrem Suizid ein tragisches Ende. Eine der Aufführungen dieser Tragödie erlebt Giacomo Puccini am 21. Juni 1900 in London und ist so inspiriert, dass er sie als Stoffgrundlage für seine Oper Madama Butterfly wählt.
Über die Entstehung von Puccinis Madama Butterfly und dem wohl wichtigsten Aspekt des musikalischen Exotismus, darüber spreche ich nun mit dem Musikwissenschaftler Dr. Richard Erkens, Herausgeber des Puccini-Handbuchs und seit April 2023 Direktor des Deutschen Studienzentrums in Venedig. Schönen guten Tag, Herr Erkens.
Ja, schönen guten Tag.
Nach der Uraufführung von Tosca im Januar 1900 hat Puccini die verschiedensten Stoffe auf seinem Schreibtisch gehabt. Es gibt eine ganze Liste von Librettovorlagen, die er letztlich nicht vertont hat. Warum hat er sich denn schlussendlich für den Stoff der Madama Butterfly entschieden? Was hat ihn an dieser Geschichte gereizt?
Also generell ist zu sagen, dass Puccini sich immer schwer tat mit der Stoffsuche. Er hat immer parallel sehr viele Möglichkeiten sondiert, besonders eben nach 1900, als er ja schon 3 Welterfolge vorgelegt hatte, Manon Lescaut, die Bohème und zuletzt die Tosca. Und da war es für ihn ganz besonders wichtig, sozusagen einmal sich nicht zu wiederholen und Neuland zu betreten. Jede der Opern, die er nach 1900 komponiert hat, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eigentlich ganz individuelle Stoffe sind und individuelle Lösungen beinhalten. Und so war er auf der Suche eben mit seinen professionellen Librettisten Illica und Giocosa, die ihm immer neue Stoffe angeboten haben, aber er selber war eben auch sein eigener Dramaturg. Das heißt, er wirkte in die Stücke, in die Auswahl, in das Arrangement der Szenen eben ganz individuell ein. Entscheidend für Puccini war dann tatsächlich mit Blick auf die Butterfly ein Inspirationserlebnis im Theater. als er nämlich im Juni 1900 in London weilte zur englischen Erstaufführung der Tosca an Covent Garden, ging er wie so oft in ein Theater, nämlich in das Duke of York's Theater und sah dort den neuesten Broadway-Import von David Belasco, nämlich die einaktige Tragödie Madama Butterfly. Und das ist sozusagen ein ganz wichtiges Erlebnis, das Erleben eines Theaterstückes. Das hat Puccinis Sinn für Oper und für szenische Effekte berührt, ebenso auch schon wie bei der Tosca. Und ein ganz wichtiges Erlebnis in diesem Stück ist diese durchwachte Nacht der Geisha, die auf die Rückkehr des amerikanischen Marineleutnants sehnsüchtig wartet. Und hier hat Belascos Stück gearbeitet mit einer technisch ganz avancierten Inszenierung, nämlich mit einer stummen Szene, die ungefähr 13 bis 14 Minuten dauerte und mit wechselnden Lichtstimmungen arbeitete, indem man dann als gewissermaßen als Spiegelbild das Seelenleben der Protagonistin erfahren konnte. Und das ist eine Szene, die Puccini unglaublich tief beeindruckt hat. Wir wissen nicht, ob er wortwörtlich das englische Drama von Belasco verstanden hat, aber diese Szene hat er in ihrer Theatralität auf jeden Fall verstanden und dann natürlich auch in seinen Stoff mit einfließen lassen oder in seiner Bearbeitung des Stoffes.
Puccini ist dafür bekannt, Konkurrenz nicht gescheut zu haben. Es gibt eine Manon von Jules Massenet, es gibt eine Bohème von Ruggiero Leoncavallo und eben von André Messanger die Oper Madame Chrysanthème, die viel mit Madama Butterfly gemeinsam hat. Kannte Puccini denn diese Oper oder ist er nur über das Schauspiel von David Belasco auf den Stoff aufmerksam geworden?
Also die erste Einflugschneise in den Stoff war tatsächlich das Belasco-Stück, das er erfahren hat. Er hat sich aber dann natürlich weiter mit den Stoffen und seinen literarischen Vorlagen beschäftigt. Da spielt dann auch die Madame Chrysanthème auch von Pierre Loti, literarische Vorlage, eine Rolle. Und natürlich im weiteren Sinne eine Rezeption der japanischen Stoffe, die durch Mascagni's Iris ein paar Jahre zuvor auf den italienischen und außeritalienischen Bühnen Erfolg hatte. Das waren Momente, wo Puccini tatsächlich auch Anleihen genommen hat, mit Blick auf Mascagni's Iris zum Beispiel die Instrumentation sehr genau in den Blick genommen hat. Und das waren auch im weitesten Sinne Vorlagen für Puccini.
Das Thema Japan war um 1900 ja durchaus populär. Es gibt eine intensive Auseinandersetzung mit Japan in den bildenden Künsten und auch in der Musik. Als dann 1904 die Uraufführung von Madama Butterfly an der Mailänder Scala stattfand, gab es einen riesigen Skandal, wohl der größte Flop im Leben Puccinis.
Das war in der Tat ungewöhnlich, denn er kam für alle überraschend, zumindest für Puccini, die Librettisten, den Verleger und auch die ganzen Sänger, die sich bis zur Generalprobe unglaublich sicher waren. Und dann passiert tatsächlich eines der großen Opernablehnungen in Mailand. Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Zum einen war sicher die etwas ungewöhnliche Stückdramaturgie ein entscheidender Moment, der sogenannte überlange zweite Akt. Möglicherweise auch das Fehlen einer männlichen Hauptrolle, die als positive Identifikationsfigur dienen konnte. Hier hat der Librettist Ilika im Entstehungsprozess auch einmal schon kritisch angemerkt, dieser Pinkerton sei völlig unsympathisch. Das können Erklärungen sein. Natürlich stehen dahinter auch verlegerische Rivalitäten in Mailand. Kurz zuvor hatte Umberto Giordanos Siberia eine erfolgreiche Premiere in der Scala gehabt und wurde damit sozusagen ein wenig zur Konkurrenz für die Puccini-Oper, die ja bei Ricordi verlegt worden ist. Aber auch ein geopolitischer Grund ist zu erwähnen, nämlich kurz vor der Premiere begann der russisch-japanische Krieg mit dem Angriff auf Port Arthur im Februar 1904. Und mit diesem Kriegsausbruch gab es europaweit eine anti-japanische Stimmung, die vermutlich hintergründig wirksam war. Und sicherlich, man wollte es hören oder man wollte es nicht hören, was Puccini als musikalisch Neues in diese Oper hinein komponierte, das war noch nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Man warf ihm vor, melodisch sich zu wiederholen. Auch das ein Grund in der Kritik.
Der Vorwurf, Puccini habe sich musikalisch wiederholt, ist für mich unverständlich, denn Puccini hat ja sich intensiv mit asiatischen Melodien auseinandergesetzt und eine Fixarbeit darauf verwendet, scheinbar authentische japanische Melodien in seine Partitur zu integrieren.
Also generell ist zu sagen, dass musikalischer Exotismus das spezifische musikalische Lokalkolorit ein Erbe des 19. Jahrhunderts ist, besonders der französischen Opern Stichwort Meyerbeer ab den 1830er Jahren. Das kannte man schon lange. Das Besondere in der Generation Puccinis und dann um 1900 ist halt eben genau dieser Grad an Authentizität des verwendeten musikalischen Materials, das erhöht worden ist. Tatsächlich studierte Puccini das, was er an Quellen zu traditioneller japanischer Musik haben konnte, was ihm zur Verfügung stand. Das waren vor allem westliche Transkriptionen, also von Komponisten umgeschriebene, in das europäische Notensystem umgeschriebene japanische Melodien, zum Beispiel von Rudolf Dittrich, einem Bruckner-Schüler, der hier Ausgaben japanischer Melodien verlegt hat. Daneben hat sich Puccini auch mit einem belgischen Musikwissenschaftler und Asienexperten getroffen, auch mit der Frau des japanischen Botschafters in Rom, die ihm japanische Volkslieder vorsang und ihn beriet bei der Frage der Klärung von japanischen Eigennamen. Und in diesem ganzen Sinne kann man sagen, dass Puccini sehr genau versucht hat, sich dieses musikalische Kolorit anzueignen. Aber es ging ihm überhaupt nicht darum, im heutigen Sinne wissenschaftlich korrekt japanische Musik zu kopieren oder sie auf die Bühne zu bringen. Wir können vielleicht, ein schönes Beispiel ist das Ariose der Chuchu-san im zweiten Akt, Che tua madre, eine Arie, in der die Chuchu-san die Zukunft ihres Sohnes bezeichnet und beschreibt. Hier eine Arie, die vollständig auf japanisch basiertem Material komponiert worden ist.
Und wir hören eine Live-Aufnahme von den Bregenzer Festspielen 2022 mit Elena Guseva als Chuchu-san. Si le genti la mondre monte stenderò credo no udete udete la tristo me canto ad infine
Puccini war allerdings nicht daran gelegen, eben diese musikalische Feldforschung zu betreiben. Es sind nämlich, wie wir heute wissen, die europäischen Vorstellungen und Projektionen dieses Klangbildes eines fernen Asiens, die für Puccini gleichsam wichtig waren und die er gleichsam neu inszenierte. Also wissenschaftliche Genauigkeit war ihm völlig fremd. Die anverwandelten Rhythmen und Motive, die mussten in seine Formung des Charakterbildes der Chuchu-san angepasst werden. Und das war für ihn der entscheidende Punkt. Wie sehr ihm die ursprüngliche Bedeutung der Melodien egal war, das zeigt interessanterweise eine Entdeckung, die wir dem amerikanischen Musikwissenschaftler Anthony Shepard zu verdanken haben. Er hat vor wenigen Jahren diese Entdeckung gemacht. Puccini hörte nämlich, eine weitere Quelle, asiatische Melodien auch auf einer Musikbox, auf einem schweizerischen Carillon. Und die waren, das ist eine Pointe, längst nicht alle japanisch, sondern zum Beispiel auch chinesisch. Das hat Puccini nicht gewusst und auch nicht interessiert. Aber es kommt zu diesem Kuriosum, dass wir am Ende der Auftrittsszene der Chuchu-san im ersten Akt, genau an der Stelle, wenn sie sich mit ihren Begleiterinnen verbeugt, Siam Junte, sagt sie, dort hören wir keine japanische, sondern tatsächlich eine sehr bekannte chinesische Melodie, namentlich Shiba Mo, ein chinesischer pentatonischer Gesang, der quasi der Ursprung ist, der nun mechanisiert worden ist durch die europäische Technologie dieser Musikbox um 1900 und durch Puccini angepasst an die harmonische Sprache nach einem typisch europäisch-westlichen Geschmack. Und mit diesen drei Schichten, so möchte ich mal sagen, kommt man diesem musikalischen Exotismus von Puccini sehr nahe. Thank you.
Die Musikbox, die Puccini mit großer Wahrscheinlichkeit hörte, befindet sich übrigens heute im Morris Museum im US-Bundesstaat New Jersey. Wir hörten die Shibamo-Melodie in etwa doppelter Geschwindigkeit. Auf YouTube gibt es übrigens ein Video mit Anthony Shepard. Wir haben den Link ebenfalls in die Shownotes gepackt. Wenn wir auf den Beginn der Oper blicken, hören wir eine Fuge, etwas, das man wohl am wenigsten zur Eröffnung einer japanischen Oper erwarten würde. Ist denn dieser Gegensatz zwischen westlicher und japanischer Musik beabsichtigt? Hat Puccini dieser Clash of Cultures interessiert?
Ja, auf jeden Fall. Und damit sind wir in der Grundkonstellation der Dramaturgie von Madama Butterfly angekommen, nämlich die Gegenüberstellung von zwei kulturellen ethnischen Charakteren, einmal Pinkerton amerikanisch und einmal Chocho-san als japanische Geisha. Und diese beiden Welten, dieser Clash of Cultures, der trifft sich auch auf musikalischer Ebene. Das sieht man daran, dass Puccini mit einem typisch europäisch-westlichen Modell einer Fuge hier mit einem sehr lebhaften Schwung, so eine Art Hurry Music schreibt und damit den amerikanischen Charakter quasi einführt, der Amerikaner, der dieses Haus der Butterfly kennenlernt. Daneben auch ganz prominent ist die Verwendung einer amerikanischen Hymne, die zu der Zeit um 1904 nicht die amerikanische Nationalhymne ist, wie sie heute zu hören ist, sondern die Hymne der Marine. Auch da werden sozusagen ganz klare motivische Momente geschaffen, die für verschiedene Welten stehen und die sich begegnen, die gegenüberstehen, aber die sich auch amalgamieren. Das kann man zum Beispiel auch sehen an der Auftrittsarie der Chocho-san, die eigentlich in drei Teile zerfällt. Sie kommt in diesem großen Chorbild von ferne auf die Bühne. Das ist sozusagen japanisch basierte Musik. Dann singt sie in einem zweiten Teil sehr italienisch geprägte lyrische Phrasen und in dem dritten Teil, was wir gehört haben, diese chinesische Melodie. Und in diesem Changieren der Musiksprachen treffen sich oder treffen sich nicht diese beiden Welten und entsteht und entwickelt sich permanent das Seelendrama der Chocho-san.
Puccinis Madama Butterfly wird heute auch kritisch betrachtet und aus einer, sagen wir mal, postkolonialistischen Perspektive studiert. Wie sind denn die aktuellen Diskurse?
Die aktuellen Diskurse in der Wissenschaft auf diese Oper und generell das Thema dieses ungleichen Zusammenpralls verschiedener Kulturen, ich hatte diesen Clash of Cultures schon genannt, das ja auch immer mit Macht, Hierarchie und Opfersein zu tun hat, die sind so verschieden, werden so verschieden beantwortet, wie die Perspektiven sind, aus der eben die Wissenschaft fragt. Unzweifelhaft ist, dass Madama Butterfly eben ein großer Teil der Identitätsstiftung des Westens ist, wie sie der amerikanisch-palästinensische Intellektuelle Edward Said in den 60er Jahren als Grenzmarkierung vom Uns und Ihnen, ja, diese Gegenüberstellung erkannt hat. Und aus diesen Perspektiven richtet sich natürlich auch eine Kritik an dem Werk. Für die Opernforschung ist allerdings klar, dass Puccini hier erstmalig in dieser Weise diese tragische Begegnung zwischen diesen zwei radikal unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Identitäten auf die Bühne gebracht hat. Und das ist ein sehr, sehr großer, ein sehr bedeutender Schritt gewesen. Und in seiner Musik spiegeln sich eben diese Identitäten wider. Die emotionale Empathie von Puccini allerdings liegt ganz unverkennbar in dieser japanischen Figur der Chocho-san und in ihrem tragischen und bisweilen auch auf Missverständnissen, die auch komisch sein können, auf diesem Missverstehen von bestimmten Situationen. In ihrem Gefühlsleben allerdings, besonders dann im zweiten Bild, wenn sie als Mutter präsentiert wird, ist die Chocho-san im Kern jeglicher ethnischer Zuschreibung enthoben. Sie fühlt, so kann man vielleicht sagen, universal menschlich. Und genau das hat Puccini in einer bis heute gültigen Intensität und einer Verstehbarkeit auch so auf die Opernbühne gebracht.
Über Puccinis Madama Butterfly habe ich gesprochen mit dem Musikwissenschaftler und Puccini-Forscher Richard Erkens. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Wenn dieser Podcast Ihr Interesse geweckt hat und Sie die tragischen Schicksale von Ōkichi aus Shimoda und Chocho-san aus Nagasaki auf der Bühne erleben wollen, dann besuchen Sie uns doch im kommenden Festspielsommer. Insgesamt 26 Mal zeigen wir ab dem 20. Juli Puccinis Madama Butterfly auf der Seebühne. Die Uraufführung von Fabian Panisellus Die Judith von Shimoda findet am 17. August statt. Karten gibt es unter bregenzerfestspiele.com und weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich am Ende dieses Podcasts für Ihr Interesse und freue mich, Sie bei den Bregenzer Festspielen begrüßen zu dürfen.